Tatsächlich ist diese Predigt von heute eine Fortsetzung der Mammutpredigt vom 5. Mai. Aber sie ist eigenständig. Also wer die damals nicht mitbekommen hat oder nach 45 Minuten, also der Halbzeit eingeschlafen ist, ist es nicht weiter schlimm. Wir hatten damals ein Ereignis betrachtet, in dem der weiseste Mann des Alten Testamentes, der Salomo, berichtet. Und wir hatten dann aus dem, was er da so berichtet, uns weiter nach links und rechts durch die Weisheitsliteratur der Bibel gearbeitet und am Ende eine Aufforderung herausgearbeitet. Werde weise und werde lehrfähig. Diese Predigt ist sowohl als Tonaufzeichnung als auch als Volltextskript auf meiner Webseite bibelunterricht.de erhältlich. Wer nachlesen will oder wer es nachhören möchte, gerne. Und die Tonaufzeichnung ist auch dank des fleißigen Dienstes, da ist er jetzt von Dominik, auch schon seit langem auf der Seite cg-malo, wie christliche Gemeinde, malo.de. Also, nachhören, wer möchte. Aber ich möchte einfach das Thema weiter fortsetzen und auch weiter die Weisheitsliteratur mit euch durchgehen. So, jetzt muss ich aufpassen, dass ich eigentlich immer Klick machen muss. Das war das Intro, erster Teil. Vielerorts formuliert die vermeintlich christliche Predigt, es ist auf jeden Fall eine menschenzentrierte Predigt, solche Slogans wie die folgenden. Du bist okay, so wie du bist. Das wird von Kanzeln gepredigt, das wird in Büchern verkauft, das steht auf jedem zweiten Publikumszeitschrift der christlichen Welt. Oder im Gespräch hört man, dies und das muss jeder für sich selbst entscheiden. Da können wir nicht eine gemeinsame Handhabung sehen. Oder was das Herz sagt, kann nicht falsch sein. Oder für die Franzosen unter euch, meine Rechtschreibkorrektur hat es nicht hingekriegt. Jeder muss nach seiner Fasson selig werden. Kennt ihr diesen Spruch noch? Nach seiner Fasson. Man weiß zwar nicht, was Fasson ist. Ich kenne das nur vom Friseur, dass er immer fragt, ob Rund- oder Fassonschnitt. Und ich habe am Anfang immer Fasson gesagt, weil das irgendwie cool klang. Und ich merkte, nee, eigentlich will ich einen Rundschnitt haben. Fasson, das heißt eigentlich nichts anderes als Art und Weise. Machart. Jeder muss nach seiner Machart selig werden. Kennt ihr solche Sprüche? Ich frage jetzt mal nicht, ob wir sie auch selbst anwenden, denn ich werde sie gleich ziemlich in die Tonne stopfen. In Zeiten, in der, und das ist eine biblische Aussage, ich gebe hier nicht eigene Beobachtungen wieder, überhaupt nicht, in Zeiten, in der Liebe und Wertschätzung ziemlich knapp ist, sehr selten, selbst in der Gemeinde Christi sehr selten geworden ist, tut eine solche Botschaft von der Kanzel doch gut. Du bist okay, so wie du bist. Da, wo Familien nicht mehr als solche bezeichnet werden können, wo manch ein Vater oder Mutter den Kindern nicht die notwendige Zuneigung, die notwendige Ermunterung, die nötige Ermutigung bringen, holt die Kirche mit ihrer Verkündigung nach, was dem modernen Menschen an Selbstwertgefühl zu fehlen scheint. Und ich möchte die Motivation hinter solchen Aussagen überhaupt nicht in Frage stellen. Das ist überhaupt nicht meine Aufgabe. Die Frage ist, wie wir solche Aussagen bewerten. Ist denn das biblisch? Ist das richtig? Ist jeder okay, so wie er ist? Muss jeder seinen eigenen Weg finden und kann sein Herz als Maßstab nehmen, um zu beurteilen, ob der Weg, den man geht, der richtige ist oder nicht? Gibt es viele gleichwertige Wege, wie man das Leben führt? Ich hoffe, ihr habt noch das von Harald sehr gut ausgesuchte Lied im Hinterkopf, was wir gerade gesungen haben, erste Strophe, erste Zeile. Gibt es viele gleichwertige Wege? Oder sollte ein weiser Mensch auf seine Wege Acht geben? Und ihr merkt an der Art der Formulierung, das ist ja suggestiv. Hä? Man kann ja jetzt gar nicht anders, als zu sagen, nein, das ist schlecht und ja, wir müssen den einzig wahren Weg gehen. Das ist reine Rhetorik hier gewesen. Ja, wir sollten auf unsere Wege Acht haben. Die Frage ist nur, jetzt haben wir einen tollen Spruch, wir geben auf unsere Wege Acht, wir nehmen nur den einen Weg, aber ja, was ist denn dieser Weg? Wie sieht denn der aus? Sagt uns das ewige Wort der Wahrheit, die Bibel, mit ihren 66 Büchern etwas dazu? Das ist frei zitiert aus 3. Döner 5, Vers 8. Menschliche Wege sind Murks. Gott lässt wieder Besseres wissen. Also obwohl es besser weiß, der Herr, lässt er zu, dass Menschen ihre eigenen Wege gehen. Und die folgende Bibelstelle ist mir beim Bibellesen gekommen. Die war so in meinem Leseprogramm dran und war eigentlich ausschlaggebend für diese Predigt. Ich stolperte über die Formulierung in Apostelgeschichte 14, 16 und 17, da heißt es, ich zitiere hier nach Elberfelder 85, er ließ in den, also er ist der Herr, in den vergangenen Geschlechtern alle Nationen in den eigenen Wegen gehen, obwohl er sich doch nicht unbezeugt gelassen hat, indem er Gutes tat und euch vom Himmel Regen und fruchtbare Zeiten gab und eure Herzen mit Speise und Fröhlichkeit erfüllte. Das ist eine Predigt. Komplizierter Text. Das, worauf es mir ankommt, ist diese Formulierung. Hier, zweite Zeile auf der Folie. Dass er die Menschen, alle Nationen in allen vergangenen Geschlechtern, also in den vorangegangenen Generationen, die Menschen ihre eigenen Wege gehen lässt. Obwohl er sich bezeugt. Er ist der Unveränderliche, er ist der Treue, er bezeugt sich. Und die Menschen gehen ihre eigenen Wege. Und der Herr lässt das zu. Und wenn man sich das genauer anguckt, merkt man, dass diese eigenen Wege nicht einfach eine von zwei möglichen Alternativen sind, sondern dass der Prediger hier an der Stelle sagt, nee, das ist ein schlechter Weg. Gottes Weg war ein anderer, aber Gott ließ die Nationen ihre eigenen Wege gehen. Also hier ist die Formulierung, geh deinen eigenen Weg, eigentlich eine Negativbewertung. Und eine sehr bekannte Stelle aus dem Jesaja Kapitel 53, ganz oft sicherlich schon gelesen, ich weise euch nur nochmal darauf hin, in Vers 6 heißt es, wir alle irrten umher wie Schafe, wir wandten uns jeder auf seinen, Elberfelder ergänzt, eigenen Weg, aber Jahwe ließ ihn treffen unser aller Schuld. Umherirrende Schafe, das ist die Sicht Gottes auf die Menschen, die alle ihren Weg gehen, und ich glaube, dass diese Einfügung von Elberfeld korrekt ist, zu sagen, alle gehen ihren eigenen, selbstgewählten Weg. Und was ist das für ein Weg? Ein Weg des Herumirrens. Typisches Geräusch? Die eigenen Wege sind oft das Gegenteil von dem, wozu Gott einlädt und was er erwartet. Jesaja 65, selten, dass ich aus der Guten Nachricht zitiere, aber hier fand ich die Übersetzung am greifbarsten für euch, weil wir ja sehr viele Bibelstellen haben. Jesaja 65, Vers 2. Die ganze Zeit überstreckte ich, so spricht Gott, einladend die Hände aus. Aber dieses widerspenstige Volk will nichts von mir wissen. Und warum? Sie folgen ihren eigenen Gedanken und gehen beharrlich ihre eigenen, jetzt kommt ein schönes Attribut, verkehrten Wege. Also die eigenen Wege, wenn die Bibel von eigenen Wegen der Menschen redet, dann ist das nicht etwas, naja, der eine ist links gegangen, der andere ist rechts gegangen, aber alle Wege führen nach Rom. Sondern die Bibel kann es durchaus sagen, geht der Mensch seinen eigenen Weg, ist das Murks. Ja, Ansgar, das betrifft die Ungläubigen, aber wir haben ja den Heiligen Geist. Ich befürchte, das war jetzt Jesaja 65, das hatten wir eben. Entschuldigung. Ja, diese Aussage betrifft nicht nur Ungläubige. Und wenn wir die Bibel aufschlagen, dann freuen wir uns hoffentlich darüber, dass die Bibel ein ehrliches Buch ist, aber mehr als ehrlich. Es ist nicht nur so, dass das, was die Bibel über das Leben sagt, stimmt, sondern sie berichtet auch aufrichtig. Also Dinge, die wir vielleicht so unter den Tisch fallen lassen im Laufe der Geschichtsschreibung, wer das nicht kennt, 1984 von George Orwell lesen, da ist das ganz bekannt, dass man einfach im Nachhinein die Geschichte redigiert. Nein, die Bibel redigiert die Geschichte nicht, sondern wenn gläubige Menschen daneben langen, dann berichtet die Bibel darüber. Es beschreibt die vielen schlechten eigenen Wege, die auch Gläubige gehen. Da ist jemand, der Panik bekommt und illegal opfert. Wer ist das? Ein Mann, Altes Testament, opfert, obwohl er es nicht darf? Saul, richtig. Dann gibt es einen anderen Mann, der mehr als ein Dutzend Sünden über mehrere Monate begeht. Und dann muss extra ein Prophet geschickt werden, der eine Geschichte vom Nachbarn erzählt. David, ein Mann, der im Neuen Testament als ein Mann nach dem Herzen Gottes bezeichnet wird. Eine Formulierung, die auslegungstechnisch total spannend ist. Also Gott liebt nicht das, was David gemacht hat. Aber ich bleib beim Thema, Ansgar. Und dann haben wir noch jemand, der in einer Belastungssituation, in einer absolut stressigen Situation ein Schwert zieht. Tut mir leid, Malchus, das Ohr abschneidet. Wer war das? Einer der wichtigsten Gründer der neutestamentlichen Gemeinde. Also Petrus und Paulus sind ja die beiden Namen in der Apostelgeschichte. Und der Typ haut ein Ohr ab. während der Herr Jesus, um den es in der Situation geht, alles duldsam über sich ergehen lässt. Das war ein eigener Weg. Das Ohr wird wieder nicht angeklebt, das wird geheilt. Kannst weiter zuhören, Dominik. Also auch Gläubige können eigene Wege einschlagen. Und die Tatsache, dass wir bei einer Bekehrung den Heiligen Geist bekommen haben, ist eine Wahnsinnsadelung, eine Ehrenauszeichnung für uns. Das ist eine sehr wichtige Ausstattung. Vom Gott als Ausstattung zu reden, ist schwierig. Aber es ist gut, dass Gott in unser Leben so hineintritt, dass wir dieses Leben bestehen können. Aber es ist keine Garantie, dass wir nicht eigene Wege gehen, in der Art, wie ich sie eingangs beschrieben habe, dass das auch schlechte Wege sind, nicht die Wege Gottes. Wir sollten weder auf uns noch auf unsere Weisheit stolz sein. Vielmehr rät die Weisheit der Bibel, sehr vorsichtig über uns selbst zu denken. Du hältst dich für weise? Innehalten, tief durchatmen, reflektieren. Das Problem ist, ein Narr, ein Idiot, ein Vollpfosten, ein Narr erkennt oft die Narrheit der eigenen Wege nicht. Sprüche 16, Vers 2. Alle Wege eines Mannes sind lauter, also sind okay, sind rein, sind super, in seinen eigenen Augen. Aber der die Geister prüft, ist Yahweh oder ist der Herr. Also, wir Männer, ihr Frauen seid nicht angesprochen. Das geht nur um Männer hier. Wir denken über uns nach und wir halten uns für eigentlich doch gar nicht so übel. Ja, war ein spannender Weg, den ich da gegangen bin, aber der war schon okay. Sprüche 16,25. Da ist ein Weg, der einem Menschen gerade erscheint. Aber zuletzt, wenn man so von hinten mal drauf guckt, sind es Wege des Todes. Was für ein vernichtendes Urteil über unsere Selbstkritik. Der Narr sieht seinen Weg als korrekt und als lauter an. Und dabei ist es ein Weg des Todes. Wie viele Menschen sagen am Ende eines gewissen Lebensabschnittes oder am Ende ihres Lebens, wie konnte ich nur so dumm sein? Da steht jemand vor den Scherbenhaufen seiner Ehe, weil er irgendeinen Weg eingeschlagen hat, der nicht okay ist. Am Ende ist alles kaputt, die Kinder wollen mit einem nichts mehr zu tun haben, die Ehefrau oder der Ehemann, je nachdem, auch nicht. Auf der Gemeindefreizeit, die ich jetzt begleiten durfte vor 2, 3 Wochen, musste ich mit einer Frau 3 Stunden genau über so einen Scherbenhaufen reden. Und sie sagte nur, wie konnte ich nur so dumm sein? In der Phase selbst, wo sie Dummheiten gemacht hat, da war sie nicht, dass sie sagte, ich bin jetzt dumm, ich mache jetzt was Narrteiisches. Nein! Man denkt, man ist auf dem richtigen Pfad. Man ist nicht auf dem richtigen Pfad. Was für ein vernichtendes Urteil. Ein Bibelvers, der mir Ende Oktober, Anfang November letzten Jahres extrem wichtig wurde und ja, vielleicht euch auch etwas ist, was ihr zumindest als Idee mitnehmt, vielleicht lernt ihr ihn auch auswendig, ist Jeremia 17, Vers 9. Nach der Elberfelder 2006. Trügerisch ist das Herz mehr als alles. Und unheilbar ist es. Wer kennt sich mit ihm aus? Ist kein Kardiologe im Raum. Das sind die, die daran Stents einbauen, aber darum geht es nicht. Es geht nicht um die Pumpe. Das Herz als Sitz des Trachtens, des Wollens, als das, was uns antreibt. Trügerisch ist es. Unheilbar. Wer kennt sich damit aus? Also wenn die Bibel über den Menschen redet, hat sie eigentlich nicht wahnsinnig viele Pluspunkte zu vergeben. 0 Sternchen von 5 möglichen bei Amazon. Hält sich für klug, dieser Mensch, hält sich für weise, ist aber ein Vollpfosten erster Güte. Vor ungefähr einem Jahr kam ich auf die, Achtung, Zynismus, geniale Idee, meinen Arbeitgeber anzuzeigen. Er verstieß gegen ein Gesetz und das, was in dem Gesetz steht, war mir wichtig. Und ich habe ihn in einem persönlichen Gespräch gesagt, guck mal, hier steht es im Gesetz. Du machst nicht. Ich hätte gerne. Und ich kam mir sehr freundlich vor, dass ich ihn vorher angesprochen habe darauf. Dass ich gesagt habe, hey, wir reden seit Jahren über dieses Thema. habe jetzt festgestellt, dass du so gesetzlich verpflichtet bist. Das ist nicht nur ein Gentleman's Agreement zwischen uns beiden Hübschen, sondern es ist eine gesetzliche Verpflichtung, die du als Arbeitgeber hast. Erfülle sie. Hätte ihn eine Viertelstunde Arbeit gekostet. Habe ihm das erzählt und habe dann gesagt, und ganz ehrlich, wenn das nicht innerhalb der nächsten Wochen geschieht, muss ich mir die nächsten Schritte überlegen. Das ist so eine höfliche Formulierung für, naja, dann nehme ich den nächsten Schritt und werde dich anzeigen. Habe das vorher mit meiner Tochter abgestimmt, die ja jetzt im zweiten Staatsexamen ist und von daher perfekte Juristin, also sie weiß alles, was man so als Jurist wissen muss. Also der Gesetzestext war eindeutig. Das Gespräch endete, ohne dass er mir zugesagt hat, ich mache. Er hat das einfach nur zur Kenntnis genommen. Es ist nichts passiert. Und dann habe ich bei Brüdern um Rat gefragt, habe 3 oder 4 Brüder der Gemeinde hier angemeldet und habe gesagt, so und so ist die Situation in Kurzform, so und so ist mein Vorgehen oder ist mein Plan. Was haltet ihr denn davon? Ja, und wenn wir bei Britain Got Talent oder bei irgendeiner Talentshow wären 3 Mal die Daumen nach unten gegangen. Weil alle gesagt haben, mach es nicht. Mach es nicht. Und dann merkte ich, die Gedanken der anderen, die sie mir dann, also sie haben ja nicht nur einen Daumen nach unten gemacht, sie haben ja auch Begründungen abgegeben, diese Gedanken waren mir gar nicht neu, dass irgendwie gesagt, oh, die Bibelstelle habe ich ja noch nie gelesen in meinem Leben. Aber sie waren aus meinem Blickfeld gerutscht. Kennt ihr das, dieser Tunnelblick? Mein Recht, ich ärgere mich über meinen Chef, ich habe eine Rechtsgrundlage, hauen wir mal rein. Aber der Blick der Brüder war, weil sie erstmal emotional auch nicht beteiligt waren oder weil sie weiser sind als ich, das will ich beides durchwinken, war größer. Ich hatte Wut, Angst und Ärger als Ratgeber gewählt. Und diese Kollegen namens Wut, Angst und Ärger haben mir Argumente geliefert, die für meinen eigenen Weg sprachen. Es war nicht so, dass ich völlig ohne Argumente war. Mein Weg war juristisch begründet. Aber die Brüder waren im gewissen Sinne neutral und gerade da, wo dann biblische Argumente kamen, zeigten sie mir den Weg Gottes auf. Der Weg des Narren erscheint in seinen Augen recht, in seinen eigenen Augen recht. Der Weise aber hört auf Rat. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich weise war. Ich danke dem Herrn, dass ich auf die Idee gekommen bin, die Brüder um Rat zu fragen. Aber das sagt etwas über uns aus. Der Narr denkt, mein Weg ist korrekt. Wenn du weise sein möchtest, nimm andere mit rein. Frage sie um Rat. Das ist Ausdruck von Weisheit. Und es ist natürlich klar, dass man da nicht jedermann fragt. Ich hätte natürlich 3 Arbeitsrechtler fragen können, Juristen, die mir vielleicht 250 Euro die Stunde berechnen für ihren Rat. Man muss die richtigen Ratgeber natürlich haben. Am Ende, ich habe meinen Arbeitgeber nicht angezeigt. Und das, was das Gesetz fordert von ihm, ist bis heute nicht erfüllt, aber ich habe meinen Frieden vor Gott. Nicht immer sind menschliche Wege schlecht. Also bisher habe ich eigentlich nur Daumen nach unten gemacht, oder? Jetzt kommt die andere Seite des Spannungsfeldes. Wenn das eben der Minuspol war, ist das vielleicht jetzt der Pluspol. Wenn die Bibel vom eigenen Weg der Menschen spricht, dann dürfte uns, denke ich, klar sein, dass wir die ganze Zeit eine Übersetzung geleistet haben. Wir haben das Wort Weg gehört, W-E-G, die 3 Buchstaben. Aber wir wissen, dass es nicht um Wege geht, sondern dass es eine Metapher, eine Analogie ist, dass das Wort Weg eigentlich für etwas anderes steht. Es geht nicht um Wanderwege oder Bürgersteige. Ja, es geht nicht um Fußgängerüberwege oder Radwege. Ich habe überlegt, was meint eigentlich diese Metapher Weg? Was verstehe ich darunter, wenn ich vom eigenen Weg rede? Und ich denke, es sind 2 Aspekte. Wenn wir von eigenen Wegen reden, wenn wir heute über unsere Wege nachdenken, sprechen wir über 2 Punkte. Erstens, ein Weg hat ein Ziel. Welchen Weg ich wähle, hängt davon ab, wohin ich will. Wenn ich nach Berlin fahren möchte, werde ich den Weg nach Berlin nehmen. Wenn ich nach Blankenfelde, also nicht Marlow, sondern Blankenfelde haben möchte, gehe ich nach Blankenfelde. Wenn ich nach Cottbus will, nehme ich den Weg nach Cottbus. Also der Weg hat etwas mit meinem Ziel zu tun. Ich darf also aufpassen, ob meine Wege eigene Ziele verfolgen oder die Ziele eines anderen. Und ein Weg des Menschen beschreibt auch die Art, wie ich dieses Ziel erreiche. Nehme ich den Weg des Spaziergängers. Dann laufe ich vielleicht Schlängellinien durch den Britzer Garten, um allen Blümchen auch Aufmerksamkeit schenken zu können. Habe ich es eilig, dann nehme ich die Strecke, die die kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkten ist. Unsere Sprache kennt auch steinige Wege, krumme Wege und vermutlich noch viele andere Metaphern, die alle das Gleiche ausdrücken. Wie erreichst du dein Ziel? Also wie gehst du diesen Weg? Also immer wenn wir von Weg reden, habt bitte zwei Aspekte im Hinterkopf. Das Ziel, wo es hingeht und die Art und Weise, wie man dorthin kommt. Ja, haben wir gerade erklärt, Herr Präsank. Sind eigentlich alle menschlichen Wege, also Ziele und Vorgehensweisen, stets schlecht? Nach dem, was wir bisher gehört haben, was ich so in der Bibel gefunden habe, ging ja immer der Daumen nach unten. Die Frage stellt sich, ob wir als Christen nicht doch irgendwie eine Hoffnung haben, auch einen guten Weg zu gehen. Das wäre ja sonst total frustrierend. Man würde ja eigentlich in die maximale Passivität zurückfallen. Alles, was ich mir plane, alles, was ich anstrebe, ist ja eigentlich nur schlecht. Ich setze mich auf meinen Sessel und warte darauf, dass ein Engel Gottes das Wasser oder mich bewegt. Anspielung auf Johannes Evangelium. Das ist erstens nicht mein Eindruck von der Bibel und deswegen habe ich weiter geforscht. In dem Buch Hiob, nicht wundern, dass hier Hiob steht, das ist eine andere Schreibweise, im Buch Hiob 34, was wir heute Morgen ja schon an verschiedenen Stellen behandelt haben, dieses Buch, in Vers 21 heißt es, denn Gottes Augen wachen über den Wegen des Menschen und alle seine Schritte sieht er. Gott ist in diesem Bibelvers keine Kamera der Verkehrsüberwachung, der alles sieht und beobachtet. Es geht nicht um Trampelpfade, die hier überwacht werden oder um Tippel oder Stechschritt. Gott achtet darauf, wie wir Menschen unseren Lebensweg gehen. Und dieser Lebensweg ist nicht einfach nur von einem Schicksal bestimmt und wir können da nichts tun. Es ist nicht immer verwerflich, wie ich meinen Weg gehe. Das könnte ja die bisherige Textauswahl andeuten. Der Hiob, der das hier sagt, ist nämlich, und das wurde heute Morgen ja schon ausgeführt, untadelig. Er ist die absolute Kirsche auf der Sahne, auf dem leckersten Eisbecher. Er ist wirklich die Krönung von den Menschen. Hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob, lieber Satan? Wenn du dir den mal anguckst, dann merkst du, das ist das krasseste Gegenteil von dir. Satan, der alles kaputt machen will, und Hiob, der untadelig ist, gottesfürchtig ist, der das Böse meidet. Wunderbarer Mann, dessen Lebenswege waren okay. Also wenn es einen Menschen, Hiob, gibt, dessen Weg okay ist und der Herr auf ihn achtet und Hiob sich dessen bewusst ist, dann kann es nicht so sein, dass menschliche Wege immer grundsätzlich falsch sind. Jeder Plan, den ich anhabe, jedes Ziel, das ich anstrebe, jeder Weg, den ich mir strategisch überlege, um das Ziel zu erreichen, ist grundsätzlich schlecht, weil es ja menschlich ist. Passt nicht. Passt nicht. Was also unterscheidet die guten Wege, in denen uns Gott unterweist, das ist ein Zitat aus Psalm 25, 12, steht nicht auf der Folie, kommt nämlich nachher, und von denen, die rein menschlich sind. Wege, die Gott unterweist, rein menschliche Wege. Beachtet, dass ich hier von rein menschlichen Wegen einerseits gesprochen habe und den guten Wegen Gottes andererseits. Ich vermeide bewusst das Wort paar menschlich-geistlich, weil das irreführend sein kann. Das ist richtig, aber es ist irreführend. Deswegen nehmt einfach mal eigene menschliche Wege und Wege, die Gott führt, als die beiden Spannungspole. Ich finde das spannend und deswegen würde ich gerne mit euch tiefer in das Thema eindringen. Jesus, immer unser Vorbild, oder? Wir sind als Christen ein eigenartiges Doppelpack. Wir sind nämlich auf der einen Seite Mensch, mit allem, was die Bibel so über den Menschen sagt, und andererseits sind wir durch Gottes Geist sowas Ähnliches wie göttlich. Achtung, ich habe nicht gesagt, wir sind göttlich, sondern wir haben was Göttliches in uns. Und das macht das Leben nicht einfach, oder? Aber es könnte eine Hilfe zu sein, jemanden zu befragen, der 100% Gott und 100% Mensch war. Der hat dieses Spannungsfeld maximal gehabt. Und wie ist er mit dieser Spannung umgegangen? Johannes 5, Vers 30. Da sagt der Herr Jesus, ich kann nichts von mir selbst tun, so wie ich höre, so richte ich. Und vom Kontext her ist klar, dass er vom Vater hört. Das ist Grundlage seines Richtens. Und mein Gericht ist gerecht, denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Ich gehe nicht eigene Wege, sondern den Weg, den Gott mich unterwiesen hat. sagt Jesus. Ja, wie kann er das sagen als Gott? Schöne Frage, nicht für jetzt. Das ist unser Ziel. So zu agieren in dieser Welt, zu sagen, ich gehe nicht die eigenen Wege und ich erzähle nicht irgendwas, sondern das, was ich vom Vater höre, das spreche ich, das ist Gegenstand meines Beurteilens und die Wege, die er mir vorgibt, die gehe ich, seinen Willen, danach strebe ich. Christen bekommen von Christus vorgelebt, dass es darum geht, nicht den eigenen Willen oder Weg zu suchen, sondern den Willen Gottes. Die Frage, Herr, was willst du von mir, im Großen oder im Kleinen, muss mehr in meinem Leben und ich lade dich ein, in deinem Leben eine alltägliche Frage werden. Morgens aufwachen und wie Hartmut Jäger sagen, Hartmut Jäger, wenn er morgens aufwacht, sagt immer, ich hab dich lieb, Herr Jesus. Das ist ein interessanter Start in den Tag. Ja? Könntest du gerne übernehmen von Hartmut Jäger, Geschäftsführer christliche Verlagsgesellschaft Dillenburg und in 17 anderen Brüderpartys auch irgendwie unterwegs. Finde ich eine schöne Begrüßung für den Herrn. Und der zweite Satz könnte sein, Herr, lehre mich heute deinen Weg. Lass mich deinen Weg erkennen und hindere, dass ich meine Wege gehe. Aber zu den Tipps kommen wir am Ende, Herr Presang, halte ich an das Predigtskript. Also, die Frage, Herr, was willst du von mir im Großen und im Kleinen, muss mehr und mehr eine alltägliche Frage sein. Und unser Herr Jesus hat uns gezeigt, dass dieses Leben im Willen Gottes keineswegs, Achtung, Zuckerschlecken ist. Also was Angenehmes. Ja, dass es sogar eine aufreibende Zerreißprobe sein kann zwischen dem eigenen Willen und dem Willen Gottes. Vielleicht hat der ein oder andere Matthäus 26 assoziiert, die Situation kurz vor der Verhaftung. Und Jesus sagte zu den Jüngern, zu einigen Jüngern, die Qualen meiner Seele bringen mich fast um. Lass das mal ganz kurz auf der Zunge zergehen. Jesus sagt, dass die Qualen seiner Seele ihn fast umbringen. Das ist maximale Agonie, also Belastung, oder? Bleibt hier und wacht mit mir. Er ging noch ein paar Schritte weiter, warf sich nieder, das Gesicht auf den Boden und betete, mein Vater, wenn es möglich ist, dann gehe dieser Kelch an mir vorbei. Vielleicht meint er die Kreuzigung. Höchstwahrscheinlich meint er die Kreuzigung. Und alles, was bis zur Kreuzigung an Verhöhnung und Verspottung und Schmerzen geschehen wird. Wenn es geht, wenn es möglich ist, dann gehe dieser Kelch an mir vorbei. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Wenn du also ein Prüfkriterium suchst, anhand dessen du beurteilen kannst, ob du verwerfliche eigene Wege gehst oder die guten des Herrn, dann frage dich, ob es dein Hauptanliegen ist, Gottes Willen zu suchen und dann zu tun, selbst wenn der eigene Wille etwas anderes will. Mein Motiv, mit meinem Arbeitgeber in den Clinch zu gehen, hatte viele fleischliche Motive, sicherlich, aber mein sachliches Motiv ist immer noch gut. Ich habe bis heute keinen Arbeitsvertrag. Wenn diese Firma aufgekauft wird von einem anderen, ich kann nicht nachweisen, wie meine Arbeitsbedingungen sind. Auf jeden Fall nicht so ohne weiteres. So what? Ich bin den Willen Gottes gegangen. Und der wird sich dann auch um mein komisches Arbeitsvertragsproblem kümmern. Prüfe, wenn du in Situationen bist, ob es dein Hauptanliegen ist. Nicht, ob du mir in einem seelsorgerlichen Kritikgespräch irgendwelche Argumente bringen kannst. Nein, was steckt in deinem Herzen? Ist es wirklich dein Hauptanliegen, dem Willen Gottes zu folgen? Oder verfolgst du andere Themen? Und dann bete wie der Herr Jesus in seiner Agonie, in seiner Belastungssituation. Herr, nicht mein Wille, sondern deiner. Und dann geh durch den Schmerz. Wie Gott Paulus führt, einen der effektivsten Diener der ersten Gemeinde. Von dem Herrn Jesus möchte ich jetzt nun zu einem wichtigen Vorbild im Neuen Testament schwenken. Der Mann, der neben dem Petrus, von dem wir vorhin schon mal gehört haben, einen enormen Einfluss auf die Ausbreitung des Evangeliums im ersten Jahrhundert hatte. Wie leitete Gott das Missionsteam von Paulus? Apostelgeschichte 16, Vers 6, bitte. Also nur ein paar Verse nach oben, bitte. Da geht es um das Missionsteam, dritte Missionsreise. Da heißt es, sie durchzogen aber Phrygien und die galatische Landschaft. Achtet auf den nächsten Halbsatz. Nachdem sie vom Heiligen Geist verhindert worden waren, das Wort in Asien zu predigen oder zu reden. Also offensichtlich hatten sie vor, in Asien, Kleinasien ist gemeint, zu predigen. Das war ihr Plan. Und dann steht hier so ganz lapidar und der Heilige Geist wehrte es ihnen. Ja, und dann haben sie halt in Phrygien und Galatien weitergemacht. Vers 7. Als sie aber in die Nähe von Mysien kamen, versuchten sie nach Bithynien zu reisen. Völlig egal, wo das jetzt ist, könnt ihr auf einer Landkarte nachgucken. Aber der nächste Halbsatz ist wieder spannend und der Geist Jesu erlaubt es ihnen nicht. Spannend, oder? Also, erste Beobachtung ist, Paulus und sein Team hatten Pläne gemacht. Sie wollten da lang, konnten nicht, wollten dann da lang, konnten nicht. Sie hatten Pläne gemacht. Dann, andere Beobachtung, der Heilige Geist steuert ihre menschlichen Wege aber in allmächtiger Weise. Der Heilige Geist ist Gott, so wie Vater und Sohn. Der Heilige Geist ist allmächtig. In allmächtiger Art und Weise steuert er die menschlichen Wege, so dass es im Einklang mit dem Willen Jesu ist. Das Missionsteam nimmt sich was vor, der Geist verwehrt. Das nimmt sich was anderes vor, der Geist verwehrt. Merkt ihr? Menschliche Wege und göttliche Wege, aber diese menschlichen Wege werden nicht als negativ hier beschrieben. Und was uns vielleicht ein bisschen ärgert, also mich ärgert, ich würde gerne wissen, wie denn das genau aussah, dieses und der Geist erlaubte es nicht. Kam da so ein Stoppschild, ding, oder kam da ein Pfeil, da lang, wissen wir nicht. Und der Bibel und dem himmlischen Autor gefällt es, uns das nicht genauer zu erklären. Ich bin aber überzeugt, dass es nichts Großes gewesen ist, was da war. Also so ein Engel, der sagt, hallo erstmal. Nein, ich glaube, es war eher, aber das ist meine Interpretation, könnt ihr teilen oder nicht, ich bringe gleich die Begründung. Ich glaube, es war so ein Bauchgefühl. Oder wir reden auch manchmal von Eindrücken. Damit meine ich jetzt nicht, was die charismatische Bewegung mit Eindrücken meint, aber am Ende reden wir vom Gleichen. So eine innere Stimme, die man hört, vielleicht eine gewisse Unsicherheit, wenn man über die Pläne nachdenkt und dass man merkt, ah, ich werde nicht rund mit diesem Ding, mit diesem Plan. Ich glaube nicht, dass ein berühmter Brief vom Himmel gefallen ist, auf dem draufsteht nein oder da lang. Warum denke ich das? Weil in Apostel 16, 16, Vers 9, das ist die Bibelstelle, die Dominik schon vorgesagt hat, ganz lieb, da kommt nämlich dieser klare Zettel. Denn da heißt es, Apostelgeschichte 16, 9, und es geschien dem Paulus in der Nacht ein Gesicht. Ein mazedonischer Mann stand da und bat ihn und sprach, komm mal rüber nach Mazedonien und hilf uns. Wir machen keinen Kurs biblischer Geografie, aber Mazedonien gehört zu Griechenland. Mazedonien und Achaia, heutiges Griechenland. Und damit macht der Heilige Geist mit diesem Traum eine weltbewegende Veränderung. Denn bisher hat sich das Evangelium nicht nach Europa ausgebreitet, aber mit diesem Ruf wird auch der europäische Kontinent mit dem Evangelium konfrontiert. Von Asien rüber nach Europa. Und Paulus und das Team hatten immer nur den Mittelmeerraum, und zwar den östlichen Mittelmeerraum vor Augen. Natürlich bis ins Landesinnere, also Galatien zum Beispiel weiter nördlich. War das irgendwie selbstsüchtig? War das irgendwie falsch? Nein. Aber es war ihr Weg. Und man wird diesen Weg kaum als klein oder gottlos bezeichnen wollen. Aber Gott hat einen anderen Plan geplant und das darf er als Oberbestimmer. Er ist der Obermacker. Und er öffnet in diesem Fall durch einen Traum, dass das Evangelium sich auf diesen Kontinent Europa ausbreitet. Praxis. Prediger muss praktisch sein. Könnte man viele verschiedene Beispiele bringen. Mir ist bei der Predigtvorbereitung eins eingefallen, was auf den ersten Blick nur den Jüngeren, die heute gar nicht so massiv vertreten sind, ein Thema ist. Aber vielleicht hilft es uns insgesamt. Oder ihr könnt es ja den Jüngeren auch weitererzählen. Wie kann ich zwischen meinen eigenen Wegen und den Wegen Gottes, zwischen meinem Willen und dem Willen Gottes unterscheiden? Fallbeispiel. Was hat dich motiviert, diese Ausbildung, dieses Studium oder diesen Beruf zu wählen? Jemand, der jetzt Abi macht, hat vielleicht einen Plan, wo es lang geht. Dieser Plan. Was hat dich motiviert, diesen Weg einzuschlagen? Jemand, der sein Studium dreimal links abbiegt und zweimal rechts abbiegt. Also so läuft das bei meinen Kindern, die da immer ihr Hauptfach irgendwie drehen. Ich blicke schon gar nicht mehr ganz durch. Was ist deine Motivation? Ein sicherer Job. Gute Karriereaussichten. Ah, da kriegt man richtig Geld. Hat man eine gute Altersvorsorge als Beamte. Spaß im Beruf? Nichts davon ist in sich verwerflich, okay? Aber die Frage ist, wie drückt sich in deiner Berufswahl oder in deiner Karrierewahl. Man kann ja auch als Ausgelernter in einem Unternehmen verschiedene Wege gehen. Wie drückt sich in deiner Berufswahl dein Streben nach Gottes Willen aus? Seit Jahren suchen christliche Freizeitheime Personal. Christliche Freizeitheime sind für mich eines der wichtigsten Instrumente für das Heiligungsleben und für Evangelisation. Ich habe mich auf einer christlichen Freizeit bekehrt. Ich weiß von vielen, dass sie sich auf Freizeiten bekehrt haben. Und ich weiß, dass auf vielen Gemeindefreizeiten Gemeinschaften zusammenkommen, die so im Sonntagsallgemeinen nicht immer entstehen können, dass dort seelsorgerliche Gespräche geführt werden, wie es nicht geht. Und wir brauchen das Werkzeug Freizeitheim, damit so etwas stattfinden kann. Und unsere christlichen Freizeitheime brauchen dringendst, nicht in 10 Jahren, sondern seit Jahren Personal. Hauswirtschaftsleitungen, Küchenleitung, in dieser Art. Und sie finden nichts. Sie finden nichts mehr. Und dasselbe gilt bei den diakonischen Diensten in der Altenhilfe, in der Eingliederungshilfe. Behindertenhilfe, früher genannt, ja? Ja, unser Staat muss da auch einiges ändern. Die Diskussion will ich jetzt gar nicht eröffnen. Personal, Schlüssel und Finanzierung und. Aber ob du jung bist und noch eine berufliche Ausrichtung suchst, oder ob du schon in deinem Berufsleben gestandener Mensch bist. Ist die Stelle, an dem du bist, in deinem Willen der beste Ort oder in Gottes Willen der beste Ort? Paulus musste bekehrt werden, um von Asien nach Europa zu gehen. Er ist dann in Griechenland aktiv, Mazedonien und Achaia heißt es dann in der Schrift immer. Und dieser migrierte Griechenland-Missionar, war ein kleiner Witz, okay, ist nicht angekommen, der muss auch nochmal gelenkt werden. In Römer 1, Vers 10 heißt es, da sollte es eine Folie geben, da schreibt Paulus an die Gemeinde in Rom, der ich alle Zeit in meinen Gebeten, ich denke an euch alle Zeit in meinen Gebeten, indem ich flehe, ob ich nun endlich einmal durch den Willen Gottes so glücklich sein möchte, zu euch zu kommen. Also er will nach Rom, er will die Leute genießen, er sagt aber, ob es nach dem Willen Gottes ist. Das sollte mehr und mehr unser Gebetsinhalt sein, dass wir sagen, Herr, ich habe da einen Wunsch, ich möchte durch deinen Willen dahin kommen. Merkt ihr? Das ist schon eine komische Formulierung. Ja, wessen Willen denn nur? Ich lege meinen Wunsch dem Herrn vor und warte darauf, dass es sein Wille ist, dass ich diesen Weg auch gehe. Was für ein innerer Antrieb dieser Mann hatte, nach Italien zu kommen. Ein Ort, an dem er vorher nicht gewesen ist. Ist nicht so, dass er sagt, boah, die Taverne da hinten, da kann ich mich an, das Bruschetta, was es da gibt, das ist so lecker gewesen. Nein, er will die Leute dort kennenlernen, von denen er die meisten überhaupt nicht kennt. Spannend. Aber warum will er dahin? Meine These des Römerbriefes ist, dass es ein missionarisches Schreiben ist. Paulus hat eine Missionsstrategie. Er brennt für seine Missionsstrategie und er möchte nach Rom. Warum möchte er nach Rom? Nicht wegen der Pizza, sondern weil Rom das Zentrum der damaligen Weltmacht war und dort jeder Landstrich irgendetwas hatte, was wir heute Konsul oder Diplomat nennen würden. Und die Leute, die Handel treiben wollen, sind dort. Das war das Epizentrum der Macht. Und Paulus will dorthin, will mit den dortigen Christen das Evangelium verkünden, damit Rom christlich wird, natürlich nicht ganz Rom, aber damit das Christentum sich in Rom ausbreitet und diese ganzen Ausländer, die da von Berufswegen oder von Handelswegen vor Ort sind, sich bekehren, in ihre Heimat zurückkehren und dort das Evangelium sich ausbreitet. Was für ein Missionsstratege. Aber wie handelt der Heilige Geist? Vers 13. Ich will aber nicht, dass euch unbekannt sei, Brüder, dass ich mir oft vorgenommen habe, zu euch zu kommen. Nicht, war mal so eine verflixte Idee, sondern oft vorgenommen, geplant. Und bis jetzt verhindert worden bin. Damit ihr auch unter euch einige Frucht haben mögt, das ist jetzt der Punkt, um den es mir geht. Vorgenommen, geplant, super gute Strategie und die ist doch im Willen Gottes, oder? Die Welt zu missionieren? Gott will, dass alle Menschen gerettet werden, also perfekt. Aber er ist verhindert worden. Ja, ich kenne auch die Pastoralbriefe, dass es Satan war, der verhindert war, aber wer ist der Chef über Satan? Es ist Gott. Also, Gott hat verhindert, dass er diesen Weg geht. Und dabei hatte Paulus sein Leben dem Herrn untergeordnet. Und aus menschlicher Sicht heraus geht er auch den richtigen Weg, aber er kennt nicht den großen Weg Gottes, den Plan Gottes. Am Ende seines genialen Briefes, dieses Römerbriefes, ich denke, dass Kapitel 1 und Kapitel 15 eine Klammer bilden für den ganzen Brief. Am Ende des Briefes geht er nochmal auf dieses Thema ein und achtet mal auf das Zusammenspiel von Gottes Führung und dem eigenen Planen. Deshalb bin ich auch oftmals verhindert worden, zu euch zu kommen. Und wir wissen, es war Gott, der es verhindert hat. Nicht Air Berlin hatte wieder eine Flugverspätung, Deutsche Bahn hat wieder einen Triebkopfschaden gehabt. Nein, Gott hat verhindert, dass er einen wirklich guten Missionsplan verfolgt. Nun aber, da ich in diesen Gegenden, wo er jetzt ist, keinen Raum mehr habe, seit vielen Jahren ein großes Verlangen, zu euch zu kommen, falls ich nach Spanien reise, denn ich hoffe auf der Durchreise euch zu sehen und von euch dorthin geleitet zu werden, wenn ich euch vorher etwas genossen habe, nun aber reise ich nach Jerusalem in Dienst für die Heiligen. Achtet kurz auf meine Hand. Griechenland, Mazedonien, andersrum. Italien. Plansch, plansch, Mittelmeer, ja? Griechenland, Italien. Wo, Spanien? Und wo reist er gerade hin? Jerusalem, an die Ostküste des Mittelmeeres. Nicht Richtung Westen, was ja eigentlich die Bewegung gewesen wäre, sondern er macht den Dienst für die Heiligen in Jerusalem. Also er bringt Geld dorthin, Güter, die er eingesammelt hat. Er strebt, nach Spanien zu fahren. Rom ist mir nicht genug. In Rom, ja, Gemeinschaft mit den Christen haben, ein Missionsteam einsammeln, finanzielle Unterstützung einsammeln und dann ab ganz nach Westen von Europa nach Spanien. Wie viel geistliche Strategie mit den richtigen Zielen und doch, ich bin verhindert worden, zu euch zu kommen. Und weil er nicht nach Rom gekommen ist, ist er auch nicht nach Spanien gekommen. Also dieses Spannungsfeld, ich habe einen richtigen Weg, ich habe das richtige Ziel, ich habe auch die richtige Methode und trotzdem komme ich nicht an, weil der Weg des Geistes ein anderer ist. Vor Jahren hatte ich einen Plan und einige, die mir näher stehen, kennen diesen Plan. Ich wollte einen Hauskreis gründen, der hat auch einen Namen, Seht unseren Gott. Und für diesen Hauskreis haben wir unser Wohnzimmer umgebaut, haben eine neue Couch gekauft, damit mehr Leute Platz haben. Wir haben Liederbücher gekauft, ich habe mir sehr viele Vorträge angehört, ich habe Konzepte entwickelt. In Church Tools für die Admins, die da so ein bisschen tiefer reingucken, gibt es sogar diesen Hauskreis seit Jahren als Gruppe, nur ich gehöre dazu. Dieser Hauskreis ist bis heute nicht zum Leben gekommen. Verschiedene Dinge hinderten mich. Es war eine innere Unruhe da, eine gewisse Bremse, die ich nicht richtig beschreiben kann. Eine Schwester, die mir sehr lieb ist und von der ich annehme, dass er mich eigentlich auch lieb hat, ließ sich schon ab und zu mal hinreißen, über mein Nichtstarten des Hauskreises, sagen wir mal, zu lächeln. Es war vielleicht ein bisschen schärfer sogar. Vielleicht war da auch so ein bisschen Verachtung drin. Warum kriegst du denn das nicht auf die Kette, so einen Hauskreis zu gründen? Hast doch alles geplant. Warum legst du denn nicht endlich los, du weiß ich was? Und dann kam Gianni mit seinem Hauskreis. Gianni, der euch eine wichtige Person ist, den ich genau einmal gesehen habe. Nämlich auf der Taufe von Stefan, glaube ich, so alles, also hier in der Baptistengemeinde, wo er vorne mit Diana musiziert hat. Für mich war es der Mann, der mit Diana musiziert hat. Ich weiß, dass er für euch eine viel wichtigere Rolle ist und auch durch diesen Hauskreis oder durch jahrelange, fast jahrzehntelange Bekanntschaft. Für mich ist das erstmal eine völlig unbekannte Nummer gewesen. Und er hat den Bedarf, oder einen gewissen Bedarf gefüllt. Dieser Hauskreis, das, was ich darüber höre, war ein Geschenk Gottes an euch, Gläubige. Und es war gemeindeübergreifend. Es war ein wundervoller Ort der Gemeinschaft, in dem Gott verherrlicht wurde. Und ähnliche Ziele hatte mein Hauskreis. Ein bisschen anderen Schlag, es ist nicht genau das Gleiche. Ich habe meinen Plan nicht umgesetzt, weil ich dieses Go nicht bekam. Und Gianni hat es gemacht und es war zum Segen. So führt der Herr, also so wie ich das jetzt einfach mal aus menschlicher Sicht beurteilen darf. Ja, vielleicht war ich auch eine faule Nuss und habe deswegen meinen Hauskreis nicht gestartet. Aber ich denke, der Herr hat einfach mich nicht gehen lassen, sondern jemand anderes diese Rolle übernehmen lassen. Und vielleicht hat er auch eine viel größere Abdeckung des Bedarfes bewirkt durch Gianni, als es durch meine Methode geschehen wäre. Wer weiß. Vor mehr als 10 Jahren wurde ich beauftragt, ein Seminar zu konzipieren, ein mehrtägiges Seminar. Und das, wenn ich das halten würde, das würde mir riesigen Spaß machen. Oh, das wäre, da wäre ich in meinem Element. Und es würde auch eine Lücke unserer Bibelschulausbildung schließen. Definitiv. Ich habe 15 Seiten Curriculum schon geschrieben, also die Lehrinhalte, nur die Überschriften, was genau und wann. Habe Bücher gelesen, habe von der Methodik, die ich anwenden will, geträumt, habe mir Schulungslocations ausgesucht und war begeistert. Meine Frau kennt das. Und ich habe regelmäßig mich an meinen wichtigsten Lehrer in diesem Fach erinnert, der mich extrem geprägt hat. Bis heute gibt es dieses Seminar nicht. Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Ich weiß nicht, ob ich diesen Satz so einfach sagen darf, ja, weil er ja aus prominentem Munde kommt, nämlich von unserem Herrn Jesus. Aber dieses, ja, da ist ein Weg und der Weg ist grundsätzlich gut. Aber wann gibt der Herr seinen Startschuss? Ich habe ihn bisher nicht gehört. Wer mich kennt, der weiß, dass das keine Ausrede für Faulheit oder Angst ist. Es gibt Menschen, die gerne danach grafen, ich habe den Ruf des Herrn noch nicht gehört und dann liegen sie die ganze Zeit auf der Couch. Solche Menschen gibt es auch, aber das bin ich nicht. Ja, manch einer kaschiert Faulheit oder Menschenfurcht, indem er sagt, der Herr hat mich noch nicht geführt. Und ich bete seit Jahren, dass der Herr mir sagt, was ist mit diesem Seminar, Herr? Du siehst, wie ich eigentlich die ganze Zeit meine Finger an der Startlinie habe und der Popo schon in die Höhe gestreckt wird. Ich hoffe, ihr kennt das so von Sprintern, ja? Obwohl die starten jetzt, glaube ich, gar nicht mehr von unten, die starten jetzt, glaube ich, alle von oben. Aber früher hat man zumindest an der Startlinie unten seine Finger gehabt. Ich stehe da und mir tut der Rücken weh, aber er macht den großen Knall nicht. Und deswegen sage ich, dass ich bisher verhindert bin, dass ich vom Geist gehindert bin, das zu tun. Was sollen wir nun tun, Bruder? Was braucht der gottgläubige Mensch also? Weisheit, die richtigen von den falschen Wegen zu unterscheiden. Tata. Wer ist nun der Mann, der Jahwe fürchtet oder der den Herrn fürchtet? Ihn wird er unterweisen in dem Weg, den er wählen soll. Psalm 25, Vers 12 habe ich vorhin schon mal kurz angesprochen. Sprüche 14, Vers 8. Die Weisheit des Klugen ist es, seinen Weg zu begreifen. Aber die Narrheit der Toren ist Täuschung. Wir brauchen Weisheit. Und ich möchte 3 Tipps geben, wie das geht. Also, einmal zurück. Da, danke. Tipp 1, mach es zu deinem Gebetsanliegen, dass deine Wege gottesfürchtig werden. Guten Morgen, Herr Jesus. Ich hab dich lieb. Lass meine Wege gottesfürchtige Wege heute sein. Nimm es einfach mehr in die Präsenz deiner Gedanken. Guck auf deinen Kalender, wenn du kalenderorientiert deinen Tag organisierst. Ja, was steht heute an? Herr, schenk, dass ich in dem gottesfürchtige Wege einschlage. So einfach kann es sein, aber es ist etwas Wichtiges. Der Fokus muss der richtige sein. Psalm 119, Vers 5 ist jetzt hier nicht drin. Psalm 119, Vers 5 heißt es, oh, dass doch meine Wege beständig wären, deine Ordnungen zu halten. Ich wiederhole, oh, dass doch meine Wege beständig wären, deine Ordnungen zu halten. Tipp 2. Ah, da war der Vers, den ich eben vorgelesen habe. Okay, traumhaft. Tipp 2, plane. Ich habe Paulus ja sehr stark betont, wie er strategisch vorgeht, ne? Bewusst plane, aber und befiehl deine Wege dem Herrn an. Sprüche 16, Vers 1. Der Mensch stellt seine Überlegungen an, doch was er dann sagt, kommt von Jahwe. Denken, was dann gesagt wird, was dann geschieht, ja, das ist jetzt die Metapher des Redens hier, aber der Mensch stellt seine Überlegungen an, doch was er dann sagt, kommt von Jahwe. Sprüche 19, 21. Viele Gedanken sind im Herzen eines Mannes, aber der Ratschluss Jahwes oder der Ratschluss des Herrn, der kommt zustande. Plane und befiehl deine Wege dem Herrn. Ich habe hinten auf meinem Laptop 2 Musikvideos, die ich aus Zeitgründen nicht abspielen werde. Das hatte ich meinen Techniker schon angekündigt, dass ich keine Ahnung habe, ob ich das schaffe. Es sind 2 Interpretationen des alten Gerhard-Liedes. Paul Gerhard, 17. Jahrhundert, befiehl du deine Wege. Ist bei uns im Liederbuch drin. Es ist die Nummer 175. Vielleicht lest ihr das heute Abend einfach mal für euch durch. Ein wirklich guter Text. Wahnsinn! Ja, und ich habe von Dieter Falk eine modernere Darstellung, weil ich ein bisschen modernere Musik mache. 17. Jahrhundert ist nicht so mein Musikstil. Aber wie auch immer, ich erspare es euch, dieses Moderne zu hören, aber lest den Text von Paul Gerhardt. Gemeindelieder, also das Graue Liederbuch, Lied Nummer 175. Befiehl du deine Wege dem, der deine Wege lenken kann. Und das drückt Gerhardt super gut aus. Wir Ärmelhochkrempler, wenn man welche hat, sind schnell dabei, etwas zu tun. Wir müssen uns aber demütigen und anerkennen, dass nur dann ein Haus zustande kommt, wenn was passiert? Wenn unser Gott es baut. Psalm 127, Vers 1. Wenn Jahwe das Haus nicht baut, arbeiten die Bauleute vergeblich daran. Wenn Jahwe die Stadt nicht bewacht, wacht der Wächter umsonst. Du Ärmelhochkrempler, lern das auswendig. Befiehl deine Wege dem Herrn an und plane. Nicht, ja, darf ich menschlich planen oder soll ich auf den Herrn warten? Wieso? Oder beides. Psalm 37,5 könnte jetzt kommen. Befiehl dem Herrn deine Wege oder deinen Weg und vertraue auf ihn, so wird er handeln. Oder Psalm 27, Vers 11. Lehre mich, Jahwe, deinen Weg. Und leite mich auf ebenen Pfad. Das könnte man morgens auch sagen. Gemeindeliederlied 474. Gemeindelieder 474. Weise mir, Herr, deinen Weg. Ist ein Refrain aus dem Lied Viele Wege gibt es auf dieser Welt. Haben wir vorhin gesungen. Vielleicht erinnert ihr euch noch. Tipp 3 von 3. Glaube, dass Gott deine Wege so untadelig wie seine eigenen Wege machen kann. Weil es seine eigenen Wege sind. Glaube daran, dass Gott deine Wege so untadelig machen kann, wie seine Wege sind. Weil es seine Wege sind. Weil deine Wege seine Wege sind. Tipp 1 war, mach es zum regelmäßigen Gebetsanliegen, dass deine Wege gottesfürchtig werden. Zweiter Tipp war, plane und befiehl deine Wege dem Herrn. Und der dritte Tipp ist, glaube daran, dass Gott dein gottesfürchtiges Streben nach seinem Willen sieht, hört und erhört. Er sieht, welche Ziele du ihm bringst und sagst, Herr, wenn das deine Ziele sind, super, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Er sieht, welche Vorgehensweisen du überlegst, weil du sie vor ihm ausbreitest und sagst, Herr, segne oder segne nicht, mach die Tür auf oder mach sie zu. Und was geschieht dann? In diesem Gebet, das Tage, Wochen, Monate oder Jahre dauern kann, wirst du merken, wie sich deine Wege, Ziele und Vorgehensweisen, Weg war Ziel und Vorgehensweise, wie sich deine Wege mehr und mehr in das verändern, was seine Wege sind. Die letzte Bibelstelle, Psalm 8. Ich lese es mit euch und ihr beobachtet freundlicherweise. Wie werden die zwei Wege, die in diesem Psalm beschrieben werden, wie werden sie beschrieben? Da ist einerseits die Rede von Gottes Weg und dann ist der Weg des Menschen erwähnt. Aber wie werden die beschrieben, diese beiden Wege? Am Anfang wird David den Weg Gottes bewerten, dann betet er ihn an und das hat Auswirkungen auf seinen eigenen Weg. Achte darauf, welche. Nein, doch. Denn wer ist Gott außer dem Herrn und wer ist ein Fels als nur unser Gott? Gott umgürtet mich mit Kraft. Halt, da fehlt was. Ich lese mal hier vor, da fehlt nämlich eine Folie, Entschuldigung. Also, Psalm 18 ist richtig, Vers 31. Gott, sein Weg ist untadelig. Jahwes Wort ist lauter. Ein Schild ist er allen, die sich bei ihm bergen. Wie wurde der Weg Gottes beschrieben? Als? Oh, ich weiß, ich habe überzogen. Untadelig. Ich wiederhole nochmal. Gott, sein Weg ist untadelig. Wie ist der Weg Gottes? Untadelig. War jetzt nicht grammatisch so schwer. Dann, denn wer ist Gott außer dem Herrn? Denn wer ist ein Fels als nur unser Gott? Und dann heißt es in Vers 33, Gott gürtet mich mit Kraft und untadelig macht er meinen Weg. Gottes Weg ist untadelig, Gott ist der Herr. Und wie macht der Weg, wie macht der Herr meinen Weg? Untadelig. Also, wenn ihr diese drei Tipps verfolgt, dann seid ihr auf dem richtigen Weg unterwegs. Amen.